Der Freiheitshandel. Ein Podcast zum gleichnamigen Buch, warum Geschäfte mit Diktatoren unsere Demokratie gefährden. Mein Name ist Matthias Döpfner. Ich bin Journalist, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer und Autor dieses Buches. Herzlich willkommen. Ich spreche heute mit Lars Klingbeil, dem Parteivorsitzenden der SPD, über Demokratie und die Gefahr, dass Demokratie durch eine falsche Handelspolitik mit Diktaturen gefährdet wird. Ich freue mich, dass Sie da sind und würde gerne zuallererst wissen, wie sehen Sie die aktuellen Entwicklungen? Die amerikanische Regierung hat zusätzliche Strafzölle gegen China erhoben. Die Lage spitzt sich zu und scheint auf einen Handelskrieg hinauszulaufen. Macht Ihnen das Sorgen?
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf die Debatte. Und Sie sprechen das Thema an, was mich gerade in der Tat auch sehr viel beschäftigt. Ich muss sagen, abschließend bewerten kann ich es noch gar nicht, aber ich sehe eine große Gefahr. Ich gehe davon aus, dass wir Hinweise bekommen werden, auch durch die Europäische Kommission, dann schwarz auf weiß, dass die Chinesen ihre Märkte abschotten und dort auch Wettbewerbsverzerrung stattfindet. Die Amerikaner reagieren jetzt auch erheblich. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass die Märkte offen sind und dass nicht die Verbraucher und die Unternehmen hier in Europa die Konsequenzen spüren. Aber das sieht danach aus. Und was nicht passieren darf, ist, dass wir naiv daneben stehen und zugucken. Also deswegen glaube ich, braucht es jetzt eine geschlossene europäische Antwort auf die Verschärfung durch die Amerikaner und das, was wir schon lange durch die Chinesen erleben. Aber es darf nicht sein, dass am Ende die Wirtschaft hier, die das alles nicht will, was ich auch aus deren Position verstehe, aber vor allem die Verbraucher die Konsequenz spüren. Und deswegen braucht es eine europäische Antwort, ob wir Selbstzölle erheben, ob wir andere Maßnahmen ergreifen. Das muss jetzt geprüft werden. Aber klar ist, wir dürfen nicht naiv da rumstehen und zugucken.
Die deutsche Wirtschaft ist ja noch abhängiger von China als einige Bereiche der amerikanischen Wirtschaft, vor allem die deutsche Autoindustrie. Und da wächst die Sorge, dass es nicht so sehr um die Frage geht, ob wir uns von China de-risken oder entkoppeln, sondern ob die Chinesen das vielleicht eines Tages von uns tun.
Wir sind da verletzlich, muss man gar nicht drum herum reden. Und man hat sich in so eine Abhängigkeit auch reinbegeben. So, das ist ein riesiger Markt in China. Ich sehe da auch große Chancen für uns. Aber klar ist eben auch, wir dürfen nicht naiv sein an dieser Stelle. Und was die größte Gefahr doch ist, ist, dass das, was die Chinesen eigentlich jetzt auf dem amerikanischen Markt vorhatten, dass sie das jetzt auf den europäischen Markt umverlagern. Und das wäre für die deutsche, für die europäische Automobilindustrie ja auch schädlich. Und nochmal, deswegen muss es Antworten geben.
Wünschen Sie sich eine geschlossene Antwort der Europäer und der Amerikaner zusammen oder gibt es da einen europäischen Sonderweg?
Nein, ideal wäre natürlich, wenn man mit den Amerikanern zusammen zu einer Lösung kommt. Aber jetzt sind die Amerikaner einseitig vorangegangen und jetzt hoffe ich wenigstens, dass wir eine europäische Antwort hinkriegen, weil das ist ja die Wahrheit auch, dass es noch große Unterschiede auch innerhalb der Europäischen Union gibt. Und jetzt setze ich da ein bisschen auf die Europäische Kommission.
Die Situation könnte eines Tages eine Entscheidung erfordern, eine Entscheidung Europas, eine Entscheidung Deutschlands, entweder mit den Amerikanern oder mit den Chinesen. Ich ahne, dass Sie jetzt sagen würden, weder das eine noch das andere, aber angenommen, es kommt zu dieser Entscheidung, ist dann für uns China oder Amerika der bessere Partner?
Klar ist auch für jemanden wie mich, der tief transatlantisch geprägt ist. Ja, ich meine, ich habe zu meiner Biografie, ich habe 9-11, die Anschläge in Manhattan hautnah mitbekommen. Ich habe da gelebt, ich habe in Washington studiert, habe da gearbeitet. Also ich habe eine tiefe transatlantische Bindung. Sie haben recht, ich möchte eigentlich eine Situation vermeiden, in der man sich für A oder B entscheiden muss. Aber klar ist, dass für mich immer das Verhältnis zu den USA prägend ist und dass ich da die Priorität auch sehe. Das ist eine Demokratie, mit der wir eng zusammenarbeiten, denen wir viel zu verdanken haben. Aber ich hoffe, dass man eben eine solche Entscheidungssituation noch abwenden kann. Aber es sollte immer klar sein, dass wir nicht neutraler Vermittler in der Mitte sind, sondern dass wir eine klare Präferenz auch für unsere amerikanischen Freunde haben.
In meinem Buch vertrete ich ja die Ansicht, dass die Idee Wandel durch Handel definitiv gescheitert ist. Wandel durch Handel hat zwar stattgefunden, aber anders als gedacht. Nicht Öffnung und mehr Demokratie und Freiheit durch mehr Handel mit Nichtdemokratien, sondern eigentlich sind die großen Akteure durch diese Handelspolitik stärker geworden. China hat, seit es Mitglied der Welthandelsorganisation wurde im Jahr 2001, seinen Beitrag zum Weltbruttosozialprodukt von knapp 4% auf 18,5% gesteigert und ist jetzt die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir haben auch im Mittleren Osten einige Akteure stark gemacht, finanziell potenter gemacht, um jetzt vielleicht indirekt zur Finanzierung schrecklicher Terrorattacken auf Israel beizutragen. Und vor allen Dingen haben wir Wladimir Putin durch deutsche Energiepolitik stärker gemacht und vielleicht überhaupt erst in den Stand versetzt, das zu tun, was er jetzt mit diesem schrecklichen Angriffskrieg auf die Ukraine tut. Ich habe von Ihnen gelesen, dass Sie in einer Rede was sehr Ähnliches gesagt haben, dass die Idee Wandel durch Annäherung nicht funktioniert hat oder gescheitert ist. Sie haben da durchaus auch selbstkritische Töne angeschlagen, was die Positionierung der SPD betrifft. Vielleicht können Sie das ein bisschen erläutern. Was glauben Sie, ist falsch gelaufen und was könnte jetzt anders laufen?
Genau, meine These war nicht, dass Wandel durch Annäherung ein Fehler war. Ich glaube, das war damals politisch richtig, was Willy Brandt auch gemacht hat, als man
nicht auf die Ostpolitik bezogen, genau, sondern wirklich auf Wirtschaftspolitik.
Ganz kurz, also das war ja der Ursprung. Und das, was als Wandel durch Annäherung beschrieben war, was am Ende, was ich richtig finde, auch aus heutiger, aus historischer Perspektive, aber das ist irgendwann abgestumpft zum Wandel durch Handel. Also dieses politische, weil das Wandel durch Annäherung war immer auch ein politisches Konzept, ja, wo man natürlich die Bindung ausgebaut hat, auch zu Staaten, die nicht unser Wertesystem vertreten, auf die wir auch kritisch blicken. Aber irgendwann ist das zu einer rein ökonomischen Perspektive verkommen. Und das ist der Fehler gewesen und da haben wir nicht rechtzeitig die Kurve gekriegt. Und das ist das, was ich damals in der Rede auch nach Kriegsbeginn dann als Fehler definiert habe, dass man irgendwann geguckt hat auf die ökonomischen Beziehungen und irgendwie so dieses Glauben hatte, dadurch, dass ökonomische Verflechtungen entstehen, werden die schon politisch auch unsere Werte irgendwann vertreten wollen. Und da muss man ja festhalten, das ist genau anders gewesen. Also Putin hat sich radikalisiert, gab ja durchaus mal Zeiten auch, wo er mit Standing Ovations im Bundestag auch richtige Dinge gesagt hat. Ja, und jetzt kann man immer viel drüber spekulieren, ob wir auch Fehler gemacht haben, sozusagen, weil man ihn da nicht politisch zu sehr umarmt hat. Ich war damals nicht dabei. Ich kann das aus heutiger Sicht nur sagen. Wir haben eine Situation vorgefunden, in der wir wirtschaftliche Verflechtungen hatten, in der wir anfällig waren, auch als Volkswirtschaft. Und in der wir dann auch unter größten Kraftanstrengungen uns von Putin nur loslösen konnten. Und da muss man einfach sagen, Wandel durch Handel ist ein gescheitertes Konzept. Und deswegen darf es ökonomische Beziehungen in andere Länder nie geben, ohne auch ein Wertefundament, was dann auch deutlich mit vertreten wird. Und ein zweiter Fehler, den ich auch sehr klar benannt habe, war, dass wir unsere osteuropäischen und mitteleuropäischen Partner nicht ernst genug genommen haben. Die Warnung gab es ja, das gehört zur Ehrlichkeit mit dazu, dass wir gewarnt wurden, was Nord Stream anging, dass wir gewarnt wurden nach 2014, nach der Annexion der Krim. Aber dass wir als Deutschland irgendwie gedacht haben, wir können uns da so durchmogeln und das war ein Fehler.
Also vielleicht tatsächlich naiv zu glauben, dass Wirtschaft sich komplett von Politik entkoppeln kann. Diese Idee von Milton Friedman, the only purpose of business is business, hat sich als falsch erwiesen. Business ist auch immer zumindest indirekt politisch. Auf der anderen Seite kann man es natürlich Wirtschaftsführern schwer verdenken, dass sie insbesondere, wenn sie ein börsennotiertes Unternehmen führen, sagen, ich muss Möglichkeiten, Märkte, Umsatzchancen nutzen. Und wenn mir das der regulatorische Rahmen erlaubt, dann tue ich das. Also insofern ist hier schon die Politik gefordert. Jetzt mache ich ja in meinem Buch einen sehr konkreten Vorschlag und sage, wir müssen eigentlich mit dieser WTO Schluss machen. Die funktioniert ohnehin seit langem nicht mehr und ist zu einem bürokratischen Koloss geworden, der insbesondere dazu geführt hat, dass Nicht-Demokratien stärker geworden sind und ganz besonders eben bei China durch diesen Sonderstatus als Entwicklungsland, obwohl die zweitgrößte Volkswirtschaft China im Grunde Privilegien gegeben hat. Die müssen sich an bestimmte Regeln nicht halten, an die sich andere halten. Und insofern können wir jetzt besichtigen, dass das nicht funktioniert hat. Das müssen wir also anders machen. Und deswegen ist der Vorschlag, wir etablieren eine neue Handelsallianz der freien Demokratien, nicht der perfekten Demokratien. In meinem Konzept sind durchaus auch sehr imperfekte Demokratien wie Indien und Brasilien Teil des Konzepts. Aber wer gewisse Basiskriterien erfüllt, was Rechtsstaat, Menschenrechte und Klimaziele betrifft, der kann zollfrei Handel miteinander treiben. Die, die das nicht tun, können immer noch Handel treiben, aber dann werden eben von allen Mitgliedern dieser Freiheitshandelsallianz Zölle erhoben. Und das soll basierend auf der Idee des Anreizes vor allen Dingen demokratische Volkswirtschaften stärken und nicht-demokratischen eben einen Anreiz geben, vielleicht sich zu öffnen, etwas freier zu werden, offener zu werden, um dann auch in dieser Wohlstandsentwicklung teilzuhaben. Jetzt aus Ihrer Sicht des politischen Profis, ich will damit eine Debatte anstoßen, selbst ich stelle mir nicht vor, dass das übermorgen einfach so umgesetzt wird, aber finden Sie, dass ein solcher Ansatz überhaupt verfolgenswert ist oder ist und bleibt das eine idealistische Träumerei?
Also ich habe das Buch ja gelesen und stand ja auch genau dieser Gedanke drin und ich habe mich dann die ganze Zeit schon so gefragt, wie realistisch ist das? Ja, also ich finde der Grundgedanke zu sagen, wir stärken den Handel zwischen den Freunden, die wir haben auf der Welt. Der ist erstmal genau richtig. Das Frustrierende ist nur, dass das Gegenteil ja gerade der Fall ist. Also ich meine, gucken Sie sich die Verhandlungen um Mercosur an. Als ich Präsident Lula im Wahlkampf getroffen habe, das ist ja unsere Schwesterpartei, war das einer der ersten Punkte. Er hat mit mir darüber geredet, wir müssen die deutsch-brasilianischen Beziehungen wieder stärken, wir müssen gucken, dass wir die Vereinten Nationen reformieren und wir müssen gucken, dass wir die Freihandelsabkommen zwischen Lateinamerika und Europa endlich abschließen. Sie sind gescheitert. Als ich letztes Jahr im November in den USA war und auch die zuständige Handelsstaatssekretärin, ist glaube ich die offizielle Bezeichnung, getroffen habe, hat sie mir berichtet, dass man nicht mal die banalsten Abkommen gerade zwischen den USA und der Europäischen Kommission verhandelt bekommt. Jetzt kann ich keinen schwarzen Peter zuschieben, ich kann aber einfach nur den Fakt festhalten, dass die logische Antwort eigentlich aus dem russischen Angriffskrieg genau das gewesen wäre, zu sagen, das sind unsere Freunde in den USA, da finden wir jetzt eine Lösung und das sind lateinamerikanische Staaten, wo es ja viele gibt. Natürlich, wenn wir drauf gucken mit unserem Maßstab Deutschland, dann sind die nicht zu 100% wie wir. Aber ich meine, dass Lula, dass eine demokratische Wahl stattgefunden in Chile, eine demokratische Regierung, das in Argentinien, also gibt vieles, ja. Also kann man immer im Einzelnen kritisieren, aber es gibt Verbindungen, die da sind und dass man Mercosur nicht hinkriegt und dass zum Beispiel auch das Freihandelsabkommen mit Australien gescheitert ist. Also, ich meine, da haben wir beide, glaube ich, keine Sekunde, die wir dran nachdenken müssen, ob das ein Staat ist, der auf der Freundesliste steht. Ja. Das ist halt das, was mich wirklich aufregt, ja, und wo ich auch wirklich sage, das kann doch nicht sein, dass wir diese simple Konsequenz aus der Zeitenwende nicht ziehen, dass man das von der Europäischen Kommission verhandelt kriegt. Ich mache nicht der Kommission die einzigen Vorwürfe, aber am Ende sind das genau die Sachen, die gerade nicht funktionieren. Aber das wäre ja eigentlich das, was Sie vorschlagen, dass man da so. Dann kommt aber der zweite Punkt auch zu Ihrem Konzept, wo ich sage, wie kann ich eigentlich genau definieren, welcher Staat sich an die Menschenrechte hält und welcher nicht? Also, und das geht ja ehrlicherweise in Europa los. Was ist denn in Polen gewesen mit der alten Regierung? Wir sind jetzt, also ich bin froh, dass Herr Tusk jetzt wieder an der Regierung ist und dass man jetzt manche Eingriffe in die Pressefreiheit, auch in die Medienfreiheit, in die Justizfreiheit zurückdreht. Ungarn auch kritisch. Also, das ist so die Frage, wer legt, also, es sind demokratische Wahlen, die da stattfinden, aber wer legt da wo die Messlatte an und woran entscheidet man das? Ich habe eine feste Überzeugung, die Welt sortiert sich nicht mehr in Machtblöcken, sie orientiert sich in Allianzen und es gibt viele selbstbewusste Staaten, Sie haben Indien, Brasilien angesprochen, Südafrika, die gucken genau, wo nützt es mir was und mit wem kooperiere ich. Und ich finde immer, wir müssen den Anspruch haben als Westen, also Europa und die USA am besten zusammen, dass wir der attraktivste Raum sind, mit dem alle kooperieren wollen. Das muss der Anspruch sein, den wir haben sollten.
Genauso
und da sind wir aber gerade.
Nee, da sind wir nicht. Es gibt viele Tendenzen, die in die andere Richtung gehen, aber das ist genau der Punkt. Eine Veränderung des Systems durch Anreize, nicht durch Verbote und durch eine Struktur, die so offen ist, dass im Prinzip jeder mitmachen kann und es eben nicht zu einer bipolaren Weltordnung führt, zu einer Blockbildung, die einen gegen die anderen, sondern nach Möglichkeit da, wo mehr Wohlstand, wo mehr Wertschöpfung stattfindet, da wollen alle mitmachen. Und das führt dann tatsächlich zu einer Öffnung der Gesellschaften und hoffentlich auch zu mehr Demokratie, aber weil Sie eben danach gefragt haben und auch Polen angesprochen haben. Ich finde gerade Polen, wo ich übrigens gerade ein paar Tage war und wieder sehr beeindruckt war, wie dynamisch, wie ehrgeizig dieses Land ist, das zeigt ja, dass das Schöne an Demokratien ist, dass selbst wenn sie in eine tiefe Krise geraten, egal ob das Polen ist oder ob das Ungarn ist oder ob das Amerika war oder wieder ist, Demokratien haben diese selbst regenerierenden Kräfte. Und was in Polen passiert ist, ja, kann man sagen, ist ein kleines Wunder oder man kann sagen, nee, genau so ist Demokratie. Wenn es dann missbraucht wird, wenn dann wirklich auch rechtsstaatliche Institutionen unterminiert werden und die Einschränkungen, Medienfreiheit und so weiter konkret werden, insbesondere in einem Land, das die Unfreiheit sozusagen noch im Gedächtnis hat, gibt es dann die Kräfte, die sagen, nein, das wollen wir nicht und dann wird den Wahlen anders entschieden. Und deshalb wäre ich auch dringend dafür, die Kriterien nicht zu eng zu fassen. Das ist keine Geschmacksfrage. Wir können das nicht nur mit Norwegen und der Schweiz umsetzen, sondern wir müssen schon auch Demokratien einladen, die Basiskriterien erfüllen, aber vielleicht zwischendurch auch schwierige Krisen oder auch sogar Fehlentwicklungen verzeichnen. Und deswegen wäre natürlich eine solche Demokratiekrise, wie sie in Polen stattgefunden hat, kein Kriterium zu sagen, ihr seid jetzt nicht mehr dabei. Allerdings, wenn dann wirklich rechtsstaatliche Prinzipien institutionell verraten oder kuhartig auf den Kopf gestellt werden, dann muss es zu einem Ausschluss kommen. Jetzt ist die Frage, wie stellt man das fest? Es gibt ja einige Beispiele, wo durch internationale übergeordnete Institutionen Kriterien, Demokratiekriterien, Menschenrechtsüberwachung stattfinden. Ich glaube, wenn ein Wille dafür da ist, würde man da schon einen Weg finden, das zu kontrollieren im Sinne eines Beitrittskriteriums, aber auch natürlich weiter zu kontrollieren im Sinne eines Ausschlusskriteriums. Was mir in dem Zusammenhang aber tatsächlich Sorgen macht, Sie haben es angesprochen, ist, dass es in vielen Ländern gerade in die andere Richtung sich verändert und auch gerade Amerika, die USA, die ja der entscheidende Partner sind. Also Deutschland alleine wird im Sinne einer anderen Welthandelsordnung und einem anderen Verhältnis zu Diktatur nichts bewegen. Europa vielleicht ein bisschen, Europa mit Amerika sehr viel. Und Amerika ist aber leider auch gerade auf einem ja eher isolationistischen Kurs, und zwar in beiden Parteien. Das ist nicht nur ein Phänomen der Republikaner. Die Frage ist also, ob es denkbar ist, dass, weil die Probleme so offenkundig werden, China, Russland, Mittlerer Osten, es, obwohl es jetzt über Jahre schlimmer geworden ist, sozusagen das, was gerade passiert, so eine Art Weckruf werden kann und man sich dann plötzlich doch darüber klar wird, wir können so nicht weitermachen und jetzt müssen wir diese transatlantische Werte- und Wirtschaftsallianz wiederbeleben.
Also wäre fantastisch. Ich muss einmal noch zurückspringen, weil ich, also wenn Sie erlauben, aber diese Frage mit, wo legt man die Maßstäbe? Ne? Und also ich bin zum Beispiel geprägt von einem Gespräch, das ich heute hatte mit dem thailändischen Oppositionsführer. Das ist eine Schwesterpartei von uns, die haben die letzten Wahlen auch gewonnen. Da hat eine ganz enge Zahl von Stimmen im Parlament gefehlt, dass man die Mehrheit hatte. Ich glaube 375 war die Mehrheit und die hatten 320. Ist ein junger Politiker, 1980 geboren, Harvard studiert, also der war heute da bei mir im Bundestag und hat die Wahlen knapp verloren. Dann hat das Militär quasi gegen ihn Widerspruch eingelegt, dass er nicht der Regierungschef werden kann. Und jetzt gibt es in 2 Wochen ein Gerichtsverfahren, das seine Partei wahrscheinlich verbieten wird. Das ist die Wahrscheinlichkeit, die er mir gesagt hat, zu 95%. Und er selbst mit einem lebenslangen Betätigungsverbot in der Politik bedroht wird. Es ist aber eine demokratische Wahl, die stattgefunden hat. Aber jetzt gibt es eben diese Gerichtsentscheidung. Und das will ich nur sagen damit, Sie haben recht, was Polen angeht. Ich auch übrigens, ne, ich meine, wie viele haben gesagt, Trump macht in den ersten 4 Jahren das System kaputt. Und wir haben gesehen, wie stark die USA sind. Ja, da will ich auch gar nicht schwarz malen. Und wer der Meinung ist, man muss irgendwie China und die USA in einen Topf werfen, habe ich gerade schon gesagt, da gibt es von mir auch klaren Widerspruch.
Da bin ich sehr froh, das zu hören, weil das immer wieder passiert. Nein, ja, guck doch, wie die USA, die machen doch auch Fehler. Ja, das ist nicht vergleichbar.
Ist auch so, aber es ist eine demokratische
Diktatur
Staat.
Kann ich so, nicht mit genau. einer imperfekten Demokratie vergleichen.
Und trotzdem dieses Beispiel in Thailand. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, ist das jetzt ein Partner, also nicht jetzt aufgrund des Podcasts, sondern auch aufgrund der Gespräche vorhin, weil eigentlich ist Thailand, wenn sich die ökonomischen Daten angucken, ist für uns ein wichtiger Partner. Ist eine Demokratie. Ja, da wird demokratisch gewählt. Aber so, und das meine ich damit, es ist schwierig, in den Grautönen zu gucken. So, jetzt zu der Frage USA. Ich würde mir wünschen, dass es so eine Renaissance auch der transatlantischen Beziehung gibt und dass man übrigens nicht nur ökonomisch, sondern auch der Sicherheitsverantwortung, ich habe das Gefühl, dass Scholz und Biden, was zum Beispiel die Ukraine angeht, dass man da sehr an einem Strang zieht und sich sehr eng abspricht. Habe auch das Gefühl, was den Nahen Osten angeht, dass man da schon versucht, sich auch sehr stark zu koordinieren. Ich befürchte allerdings, dass nach der amerikanischen Wahl jetzt am 5. November wir eher eine Phase reinkommen, in der die Amerikaner noch stärker auf sich gucken. Wir haben das beim Inflation Reduction Act schon gesehen, was ja auch eine protektionistische Politik der beiden Regierungen ist. Und ich, wie gesagt, wenn Trump wiedergewählt wird sowieso, wenn Biden wiedergewählt wird dann auch, dass es eher nochmal Zeiten werden, wo wir als Europäer viel stärker alleine laufen müssen. Nicht gegen die Amerikaner, aber weil die Amerikaner eben doch ihre eigenen Probleme haben, wenn man den Blick vielleicht eher Richtung Indo-Pazifik richten wird und weil es auch schwieriger ist zu begründen. Also ich meine, selbst die Unterstützung der Ukraine muss gerade durchgeboxt werden im amerikanischen Kongress. Und sie haben verfolgt, wie schwierig das war. Und das ist schon was, was mich betrübt. Weil also eigentlich waren die Amerikaner als Schutzmacht doch immer da.
Ich fürchte, Sie haben recht. Und gerade deshalb, glaube ich, müssen wir Europäer jetzt ganz besonders nach Amerika gucken und Amerikanern Angebote machen und ihnen erklären, warum es in ihrem Interesse ist. Es ist ja nicht so, dass das eine einseitige Sache ist. Amerika wird auch merken, dass in dieser Frage selbst Amerika zu klein ist. Und ich glaube, dass es deshalb eine Chance auch darstellt, jetzt zu sagen, die Probleme werden gerade so offenkundig, wir können sie nur gemeinsam lösen. Und insofern, dann definiert halt eure America First Politik dahingehend um, dass er sagt, es ist halt im amerikanischen Interesse, diesen Weg mit den Europäern und möglichst noch mit anderen Demokratien gemeinsam zu gehen. Darf ich trotzdem versuchen, nochmal auf ein Thema zu kommen, das mir besonders wichtig ist und besonders wichtig, das auch mit Ihnen zu besprechen, und das ist Russland, Wladimir Putin. Ich glaube, da sind wir uns sofort einig, dass das Russland von heute, Wladimir Putins Russland dazu, nicht gehören kann oder sogar einer der Hauptgründe ist, warum es ein neues Denken und neue Allianzen braucht. Nun hat aber gerade die SPD über viele Jahre eine immer engere Handelspolitik mit Russland unterstützt und an vielen Stellen auch verteidigt. Sie selber haben sich dazu aber in jüngerer Zeit oft auch sehr selbstkritisch geäußert, was ich übrigens sehr anerkennenswert finde, dass man auch eigene Positionen kritisch in Frage stellt. Ich verstehe trotzdem immer noch nicht ganz, wie konnte es dazu kommen, dass man eine Entwicklung, die ja doch irgendwo ein bisschen absehbar war. Ich will jetzt nicht sagen, dass man schon 2008 in Georgien die Vorzeichen sehen konnte, aber doch allerspätestens 2014, dass wir dann diesen Weg noch mit Nord Stream 2 und so weiter gegangen sind. Wie erklären Sie das auch psychologisch? Was ist da die Sehnsucht auch innerhalb der SPD gewesen, zu sagen, wir können nur mit einem ganz engen Verhältnis mit Russland die Probleme lösen?
Also eine Sache, die mir wichtig ist zu sagen, aber damit will ich nicht ausweisen, es war nicht nur die SPD. Ne? Ich meine, wir hatten eine Bundeskanzlerin, die nicht von der SPD...
Also das habe ich in jedem Gespräch bisher betont und auch im Buch sehr deutlich geschrieben. Und glaube ich, da ist die CDU sehr viel kritischer weggekommen als die SPD. Aber trotzdem muss ich Ihnen die Frage auch stellen.
Und wir haben es übrigens, da lege ich Wert drauf, wir haben es aufgearbeitet. Ne? Ich meine, es gab einen Konsens in der Gesellschaft. Ich sage das in meinen Veranstaltungen häufig, wenn Leute auch mir sagen, ja, das hättet ihr doch früher sehen müssen. Ne? Ich glaube, wenn man abgestimmt hätte, wollen wir das weiter mit Russland probieren. Also ich nehme mal das Jahr 2018, 19. Wenn man da abgestimmt hätte und gesagt hätte, wollen wir das weiter mit Russland probieren und von denen das billige Gas nehmen oder wollen wir komplett umstellen? Dann hätte eine Mehrheit, glaube ich, immer gesagt, wir wollen das weiter mit Russland probieren. Und der Fehler ist, wir haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Ich habe das gerade schon gesagt. Man hat nicht gesehen, wie Putin sich radikalisiert hat, dass auf einmal die Worte nicht mehr zu dem passten, was er vorher gesagt hat, dass wir gehofft haben, der hört mit der Krim auf. Also das war so ein bisschen naiver Glaube. Und natürlich war es auch geprägt von der Ostpolitik, von dieser Nostalgie Willy Brandt. Es war geprägt, das gehört zur Wahrheit auch dazu, von einem Kumpelsystem zwischen Gerhard Schröder und Wladimir Putin, was mich ja bis heute auch stört, dass da keine Distanzierung stattfindet. Das habe ich ja auch deutlich gesagt. Und das hat alles dazu beigetragen. Und deswegen war natürlich der Aufschlag, nachdem dann in der Ukraine interveniert wurde, war umso heftiger für uns als Volkswirtschaft, für uns als Land, aber auch für meine Partei. Und ich habe das von der ersten Minute an deutlich gemacht, dass wir das jetzt aufarbeiten müssen und dass wir da auch also wissen Sie, Herr Döpfner, für mich war das als auf dem Parteitag 2023, also letztes Jahr im Dezember, wir hatten bisher immer in unserem Grundsatzprogramm stehen, wir müssen Sicherheit und Frieden in Europa mit Russland organisieren. Das war Grundsatz der SPD. Und das zu ändern und zu sagen, wir müssen uns jetzt unsere Sicherheit vor Russland organisieren, und das ist einstimmig verabschiedet worden, da habe ich viele Kämpfe auch intern führen müssen. Aber am Ende konnte ich das eben einstimmig durchsetzen. Das war ein großer Erfolg. Aber wir müssen eben auch die Konsequenzen für die Zukunft draus ziehen. Und wenn ich diesen einen Gedanken reinschmeißen kann, auch weil Sie vorhin mal so gesagt haben, ja, die Wirtschaft, das kann man ja denen nicht verübeln, wenn die ihre Chancen auch nutzen. Aber für mich ist die größte Konsequenz aus diesem Russland-Desaster eigentlich die Frage, was bedeutet das jetzt für China? Ja, und diese Ansage habe ich auch, die habe ich übrigens auch in China, als ich den Premierminister getroffen habe, da als SPD-Vorsitzender, wenn die Taiwan angreifen, ändert das alles. Alles. Und das bedeutet eben auch, dass jeder Wirtschaftslenker, der gerade sagt, ich investiere da und ich baue da ein Business auf, wissen muss, in dem Moment kann eine Bundesregierung, egal wie sie aussieht, kann nicht der Wirtschaft dann zur Seite springen und sagen, so wie bei Russland gehen wir jetzt rein mit Gas- und Strompreisbremsen und mit Milliardenpaketen als Rettung. Das wird bei China nicht passieren können. Insofern ist die Frage, wie können wir heute schon resilienter werden und wie können wir heute uns unverletzlich machen, ist eine, die muss auch jeden Wirtschaftslenker umtreiben, und da sind die nicht ohne Verantwortung.
Das teile ich, und ich sehe übrigens auch tatsächlich genau in dieser von Ihnen angesprochenen Annexion Taiwans den möglichen Eskalationspunkt, der dann wirklich zu einer neuen Weltordnung, zu einer schrecklichen Weltordnung führen kann. Und ich fürchte auch, dass die Konflikte einen inneren Zusammenhang haben. Der Krieg Russlands in der Ukraine, der Angriff der Hamas auf Israel und die Folgen und die potenzielle Annexion Taiwans verfolgen alle das gleiche Ziel. Und das ist die Demokratie, die offene Gesellschaft zu schwächen und vor allen Dingen Amerika als die größte Demokratie der Welt zu schwächen und Europa und Amerika weiter voneinander zu entfremden. Und ich finde, diesen Gefallen dürfen wir autokratischen und diktatorischen Kräften nicht tun. Und leider, und das ist ja genau der Grund der Sorge, die bei mir dazu geführt hat, dass ich gedacht habe, ich muss das jetzt einfach mal aufschreiben, ist ja, dass wir durch diese Wirtschaftspolitik eine Abhängigkeit geschaffen haben, die dann immer wieder falschen, ja auch Opportunismus, oder Opportunismus ist immer falsch, aber besonders fatalen Opportunismus an den Tag legt, dass man da sagt, ja, wäre zwar wünschenswert, dass anders ist, aber wir kritisieren jetzt die Uiguren-Lager besser nicht, weil das beschädigt unsere Wirtschaftsbeziehungen und unsere Absatzmärkte. Und da wird eben Wirtschaft politisch und natürlich jeder Vorstandsvorsitzender hat da Verantwortung und ich finde das, was man von manchen Kollegen da hört, beschämend. Aber man muss schon auch sagen, die Politik hat natürlich auch die Aufgabe, einen Regulierungsrahmen zu schaffen, die dann eine Entscheidung eines Vorstandsvorsitzenden nicht nur zu einer persönlichen Geschmacksentscheidung macht, sondern auch sagt, wir spielen hier eben auch in einem Regelsystem, das für alle gilt.
Genau, aber ich kann niemandem verbieten, Business in China zu machen. Aber klar muss eben sein, wenn Taiwan angegriffen wird, dann gibt es keine Rettungsmaßnahmen an dieser Stelle. Und was wir nicht tun können, ist, einen Angriff auf Taiwan irgendwie dazu zu gucken oder mit den Achseln zu zucken und zu sagen, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe. Das würde, Sie haben völlig recht, es wäre eine internationale Zuspitzung. Deswegen finde ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde auch richtig, dass man an jeder Stelle das auch der chinesischen Führung signalisiert, auch in aller Klarheit, was es bedeuten würde. Es darf da kein Rumlavieren geben. Und als ich in China war, habe ich genau diesen Satz ausgesprochen, habe gesagt, wenn ihr Taiwan angreift, dann ändert es alles. Und es war mucksmäuschenstill.
Ja, ich glaube, Moment. Das ist die einzige Sprache, die autokratische Regime verstehen. Und wenn wir dann immer denken mit unserer demokratischen Tradition, wenn wir nur nett und diplomatisch sind, dann sind die anderen auch nett und diplomatisch. Wenn wir einen Kompromiss anbieten, bieten die auch einen an. Das ist genau falsch. Solche Angebote werden als Zeichen der Schwäche interpretiert. Das war im Iran so, als Obama Ahmadinejad die Hand gereicht hat. Das war in Russland so, als wir Putin für seine interventionistische Politik noch mit zusätzlichen Pipelines belohnen wollten. Und das ist unbedingt auch in China so. Ich meine, wenn wir heute anfangen zu erkennen, dass Handelspolitik auch Geopolitik ist und auch Machtpolitik ist, dann ist das etwas, was uns in den Augen der Chinesen nur Respekt verschafft, weil so denken die schon seit langem. Die haben noch nie anders gedacht. Die haben noch nie Handelspolitik als Business for Business Sake gesehen, sondern immer als Instrument der Machtpolitik.
Und wobei man natürlich bei China, auch sagen muss, die haben auch echt Probleme. Also das ist ja, also wenn sie Stadt-Land-Gefälle und so weiter angucken. Und deswegen glaube ich am Ende ja immer, dass unser demokratisches System eigentlich das Attraktivste ist. Also ich glaube wirklich, dass auch wenn wir natürlich feststellen, dass wir an Einfluss verloren haben, wenn wir sehen, dass zum Beispiel der asiatische Raum sich fundamental schnell entwickelt und das sind ja nicht nur autoritäre Staaten, da gehört ja auch, ich war in Südkorea vor 1,5 Jahren, das war beeindruckend, was die auch für eine ökonomische Entwicklung haben, Japan, ja, so. Ich war in der Mongolei, auch das ist ein spannendes Land, so zwischen China und Russland irgendwie eingequetscht. Aber am Ende ist die Demokratie, da bin ich fest von überzeugt, ist das spannendste Gesellschaftsmodell. Und trotzdem haben wir vieles, was wir verbessern müssen.
Ja, und ich glaube, das wird nur so lange funktionieren, wie wir die Demokratie und die freie, offene Gesellschaft auch selbstbewusst verteidigen. Also das ist kein Naturgesetz, das für immer besteht, sondern das muss jeden Tag neu verteidigt werden. Vielleicht zum Schluss noch eine Frage. Gerade die SPD ist ja auch sehr darauf bedacht, dass wir bei Themen wie Nachhaltigkeit besser sind als andere. Aber es macht mir schon große Sorgen, wenn wir glauben, dass wir in Deutschland und sei es vielleicht sogar auch in ganz Europa uns bestimmten strengen Zielen unterwerfen, was Energie, was CO2 betrifft. Und eben ein Land wie China, das 32% des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortet, sich nicht an diese Kriterien hält. Für mich wird es besonders zynisch, wenn wir hier einerseits diese strikten Standards predigen, auf der anderen Seite aber die gleichen Unternehmen, die diese Standards predigen, weite Teile ihrer Produktion in Länder wie China auslagern, wo das überhaupt nicht gilt und neben der absoluten Ignoranz gegenüber Klimazielen auch vielleicht sogar noch Kinderarbeit und andere schreckliche menschenrechtliche Zustände herrschen und Niedrigstlohn und Billigstlöhne gezahlt werden. Ist es nicht auch unter diesem Gesichtspunkt geradezu ein sozialdemokratisches Projekt, hier für etwas gleichere Standards und Messen mit einem Maß und nicht mit zweierlei Maß zu sorgen?
Also Sie haben recht in einem Kern und ich habe das jetzt nochmal wieder gehabt, als ich mit dem Betriebsratsvorsitzenden von ThyssenKrupp, die ja gerade auch ziemlich durchgerüttelt werden als Konzern und der mir sagt, unser Problem sind die Energiepreise hier und die Billigimporte beim Stahl aus China, zeigt das ja genau. Also ich meine, wir wollen, dass der Stahl hier produziert wird, der soll auch vernünftig hier produziert werden. Aber die Energiepreise sind eben zu hoch und deswegen brauchen wir da Maßnahmen. Das ist ja auch ein Streitpunkt innerhalb der Regierung gerade. Ich glaube schon, dass wir immer den Anspruch haben sollten, was Klimaneutralität angeht, auch gut zu sein. Also ich glaube, am Ende sozusagen sind wir, gibt immer dieses, man ist nur für 2% des Weltklimas zuständig. Ich glaube, wir sind schon für mehr zuständig. Und wenn wir Innovationen, Technologien haben, wenn wir Weltmarktführer sind bei der Entwicklung von neuen Produkten, dann wird uns das am Ende auch stark machen. Wenn wir uns aber selbst kaputt machen, dadurch, dass wir uns die stärksten Standards auflegen und dass dann Industrie zum Beispiel hier verschwindet oder dass Produktion hier verschwindet, dann fühlen wir uns vielleicht gut, aber dann verlieren wir als Standort. Und Sie können das zum Beispiel, wo es jetzt gerade sehr präsent ist, ist im Baubereich. Da haben wir die Energiestandards immer höher geschraubt und am Ende war es überhaupt nicht mehr wirtschaftlich zu bauen. Deswegen bin ich der Ministerin gerade sehr dankbar, dass sie auch sagt, jetzt ist mal Stopp. Jetzt gehen wir bei den Standards mal, was Energieeffizienz angeht, eine Stufe zurück und sagen, es muss aber gebaut werden.
Und zumal die Leidtragenden in diesen Fällen immer diejenigen sind, die am unteren Ende der Ankommens...
Ja, die bezahlbaren Wohnraum brauchen, genau. Und deswegen... Wir haben überhaupt nichts davon, wenn wir hier übertreiben und trotzdem muss aber der Anspruch auch von einer Demokratie wie Deutschland, wo es eben auch ein großes Bewusstsein gibt für die Gefahr unserer Natur und für das, was der Klimawandel bedeutet, muss klar sein, wir gehen da voran, aber wir dürfen nicht 10 Kilometer vor den anderen rennen, wenn wir dadurch die Chancen hier im eigenen Land verspielen. Und ich finde, dass die Debatte sich da gerade, nachdem wir die letzten Jahre doch eine sehr starke Aufgeregtheit hatten, dass die Debatte sich da gerade wieder auf ein Normalmaß auch reduziert und das ist gut.
Herr Klingbeil, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war der Freiheitshandel. Warum Geschäfte mit Diktatoren unsere Demokratie gefährden.